Garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Verbot, ja oder nein, über das ist am Abstimmungswochenende an vielerorts in der Schweiz abgestimmt worden. Welcher Kanton oder welche Gemeinde besonders zu tadeln ist oder zu loben, über das und wieso die Schweiz so eine Regulierungswut aufweist, reden wir heute im neuen Podcast Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte.
Und es war wirklich ein wildes Wochenende, weil wir haben natürlich neben der nationalen Vorlage auch in ganz vielen Kantonen und Gemeinden Abstimmungen gehabt. Und leider ist es sehr, sehr oft um Regulierungen und Verbot gegangen. Und Steffi, ich weiss, du hast einen Blick darauf geworfen, was dort alles so in der Schweiz passiert ist. Man kann aber generell sagen, es war ein guter Tag für die Deregulierung. Darum würde ich sagen, fangen wir mal an, welche Kantone, Gemeinden können wir loben, die sich da gut eingesetzt haben, dass es nicht um mehr Regulierung und Verbot gibt.
Genau, also positiv aufgefallen ist sicher mal der Kanton Thurgau. Er hat nämlich die Abschaffung vom Tanzverbot, so hat die Vorlage geheissen, mit 51,1% Ja-Stimmen angenommen. Und das Resultat bedeutet, dass am Karfreitag, am Oster- oder Pfingstsonntag, am Weihnachtstag und am eidgenössischen Dankbuss- und Betttag können künftig nicht religiöse Veranstaltungen stattfinden. Das heisst, an 4 Tagen dürfen maximal 500 Personen, also nicht religiöse, Fest teilnehmen. Was hältst du davon?
Ich habe gar nicht gewusst, dass es das immer noch gibt im Fall. Und du weißt ja, Thurgau, den nennt man ja liebevoll Most Indien. Und darum. liebevoll nennt man den Kanton Most Indien. Und ich meine, die müssen ja ihren Most auch feiern können. Und das muss ja auch an 4 Tagen gehen. Ich weiss, dass es da. Es war ein knappes Resultat gewesen und dass es da ein bisschen. Negative Stimmen dagegen gehabt hat. Aber ich muss sagen, wenn man wirklich liberal ist, dann soll man doch die Leute lassen, die festen wollen, an dem Tag auch festen. Dass es jetzt da eine Personengrenze hat, weiss jetzt nicht, ob das Sinn macht. Oder es gibt im Kanton Thurgau nicht mehr als 500 Leute, die an diesen Tag feiern wollen. Kann ja auch so sein. Aber es ist für mich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil als liberale Gesellschaft, dann soll doch jeder entscheiden an diesen 4 Tagen, was er macht und eben dürfen einen guten Most trinken.
Ja, definitiv. Ich glaube, aus liberaler Sicht ist das in der Ordnung. Ich finde es aber auch in der Ordnung, dass man das hat deckelt, weil am Ende des Tages sind wir gleich noch ein christliches Land und ich finde, unsere 4 Tage dürfen schon noch hochgehalten werden.
Gehen wir weiter. Wer können wir auch noch loben?
Ja, deine grosse Liebe, sage ich jetzt mal so, nämlich der Kanton Zürich hat für mich sehr überraschenderweise mit 59,9% Nein zum Klimaschutzziel 2040 gesagt. Und das hat eigentlich bedeutet, dass man netto null möchte werden und entsprechend auch viel Verbot und Einschränkungen hat gegeben. Bist du froh?
Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und zwar, ich habe die Debatte ein bisschen verfolgt und einerseits habe ich es krass gefunden, es ist überhaupt nicht so thematisiert worden in den Medien, dass man eben anstatt 2050 oder 55, dass man dann 2040 als Netto-Null-Ziel definiert und dass sich da die vernünftigen Stimmen durchgesetzt haben, die sagen, das ist nicht realistisch, das ist nicht machbar, das ist eine Illusion. Ich sage dir, wäre die Abstimmung von 4 Jahren gewesen, wäre es ganz anders rausgekommen. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir ein bisschen mehr Vernunft als früher. Aber ein gutes Zeichen, dass man sagt, hey, man möchte da realistisch bleiben. Und meine Hoffnung ist auch, dass es ein Signal für die Schweiz ist. Oder wenn der grösste Kanton sagt, Wirtschaftskanton, es ist nicht machbar, so früh 2040, dass das eine Signalwirkung hat, auch in anderen Kantonen. Und dass jetzt dort nachgezogen wird und man sagt, hey, komm. Da müssen wir realistisch sein. Das braucht ein bisschen mehr Vernunft, ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe wie nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, man wird trotzdem festheben. Und irgendwo wird es durchkommen. Aber erstaunlicherweise im Kanton Zürich nicht. Also man darf auch mal Zürich loben.
Ja, wir geben also die Hoffnung nicht auf. Was ich auch sehr cool habe gefunden, ist die Gemeinde St. Moritz. Die haben nämlich zu 72,6% Ja gesagt von der Reduktion vom Gemeinderat von 17 auf 11 Mitglieder. Mega cool, finde ich.
Finde ich auch sehr cool. Muss man auch sagen, man darf an dieser Stelle den Gemeindepräsident loben. Ist ja ein Zürcher, ein Stadtzürcher, der dort an der Macht ist, der Christian Jodieni. Und das ist ja sehr, sehr selten, dass man das macht, dass man Regierungen in dem Sinn, absolut, dass man das verkleinert, das Ganze. Finde ich doch noch spannende Entwicklung, zwar so mit einem deutlichen Zeichen. Und ich bin immer so, je weniger Leute in der Politik, desto weniger Blödsinn kann man machen, weil grosse Parlamente zum Beispiel, ich sehe es in der Stadt Zürich mit 125 Mitgliedern, zum Beispiel im Stadtparlament, das sind ganz viele Menschen, die auf Verbotsideen kommen können. Über die reden wir nämlich noch, weil die sind in der Stadt Zürich gekommen. Dass man da sagt, auch als Gemeinde, wir brauchen nicht 17, wir brauchen nur 11, das langt Führung, finde ich wirklich ein gutes Zeichen, weil man hat sich ja dann auch dass man sich da wirklich sagt, wir müssen uns nicht 17 Gemeinderatsmitglieder leisten, das brauchen wir nicht, obwohl sie ja den Köln ziemlich sicher haben.
Definitiv.
Darf man loben?
Ja, viele Köche verderben den Brei. Was ich auch sehr positiv gefunden habe, ist die Stadt Luzern. Dort ist nämlich eine Initiative lanciert worden, begrünte und autobefreite Quartier Luzern. Und die Stadt Luzerner Bevölkerung hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Auch ziemlich hoch mit 58,5%. Das hat nämlich geheißen, dass es wirklich autofreie Zonen gibt, ergo ein autofreies, also ein Autoverbot.
Ich bin erstens froh, dass es abgelehnt worden ist. Ja. Mit so Sachen bin ich habe leicht nervös. Ja. Weil das Auto ist ja schon ein bisschen der Feind geworden in der Stadt. Das darf man ja so sagen. Und dass man da aus der Stadt Luzern doch so ein Zeichen schickt und sagt, das wollen wir nicht, ist für mich etwas zum Feiern. Die Frage ist einfach, hat doch irgendwie noch ein Ja-Anteil da gewesen, wo ich mich frage, sind das wirklich Leute, die einfach kein Auto brauchen? Oder, und das ist meine Erfahrung aus der Stadt, ganz viele Leute haben ein Auto, sie haben einfach etwas gegen Leute, die ein Auto haben, die nicht in der Stadt wohnen und mit dem Auto in die Stadt kommen. Also sie hätten am liebsten die Stadt für sich alleine im Auto und nicht von den Leuten, die halt eben von auswärts kommen. Das war so meine Erfahrung dort gewesen.
Ja, der Stadtlandgraben tut sich hier mal wieder auf. Neben diesen positiven Abstimmungen haben wir natürlich auch negative Entscheide gesehen. Und zwar so positiv der Kanton Zürich ist aufgefallen, so negativ finde ich die Stadt Zürich aufgefallen. Weil die haben mit wirklich 61,7% Ja zu einem Laubbläserverbot gesagt. Also benzinbetriebene Laubbläser, das wollen die Zürcher nicht mehr sehen.
Es ist wieder mal ein Trauerspiel. Und warte, bevor ihr mich da verurteilt, die zuhören, ja, Laubbläser sind nervig. Wir sind uns einig. Ja. Aber dass du benzinbetriebene Laubbläser dann verbietest und für die anderen brauchst du irgendwie eine hohe Sonderbewilligung, um die zu benutzen, das ist so eine Stadt-Zürcher Arroganz auf einem absolut neuen Niveau. Weil wer sind die Leute, die das Laub zusammenkehren müssen, damit eben die huren Velofahrer nicht auf dem Laub ausrutschen und sich irgendwie da noch etwas brechen? Es sind einfache Leute, es sind Arbeiter. Es ist ein verdammter Scheissjob, müssen das hure Laub zusammentragen, das aus dem Weg tun. Und es ist für mich so ein Entscheid von Leuten, die noch nie haben müssen Laub zusammentragen. Sammeln. Weil, was, ja, wirklich, ganz ehrlich. Was, also, als nächstes kommt irgendwie bitte nicht den Staubsauger benutzen, der macht auch noch Lärm, wenn man irgendwie im Stegenhaus muss da Staubsaugen. Es ist wirklich so unglaublich arrogant, weil es trifft die Leute, die den Job machen und es ist ein Scheissjob, es ist ein anstrengender Job, undankbar und kein überlegt, was das jetzt bedeutet, dass du jetzt mit dem Huren rächen musst, draussen das Zeug zusammenkratzen.
Ja, genau so einen Papierli-Tiger haben wir auch im Kanton Bern bekommen. Nämlich hat man die Mietinitiative mit 51,2% Ja-Anteil angenommen. Die Initiative fordert, dass es eine Formularpflicht für Vermieter gibt, bei weniger als 1,5 leeren Wohnungen. Und das bedeutet, respektive der Mieterverband sagt, die teuren Wohnungen, das liegt daran, weil man keine Transparenz hat in den Mietzinsen. Das heisst, Es kann ja sein, dass der Vorherig viel weniger gezahlt hat und plötzlich musst du viel, viel mehr zahlen. Und darum sagen sie, der Mieter muss zukünftig ein Formular ausfüllen. Für mich bleibt aber eine leere Papiervorlage, vor allem ein riesen Bürokratieaufwand. Wie tust du das nachher überprüfen? Klar, kannst du nachher vor irgendwie das einklagen, dass der Vermieter kein Formular hatte, aber so alles ist wieder aufwendig. Und ich meine, schon heute kannst du anfordern und fragen, was hat der vorherige Mieter gezahlt? Und du kannst den Anfangsmietzins anfechten. Und das alles kannst du ja ziemlich gratis machen, nachher vor der Schlichtungsbehörde. Und das finde ich eigentlich gute Massnahmen, die wir ja schon haben. Und das wird ganz sicher nichts mehr bringen, außer mehr Aufwand.
Es ist wirklich mehr Aufwand. Und es ist wieder mal Symptompolitik.
Ja.
Weil das Problem, wo ist das Problem? Es liegt an der Zuwanderung, dass wir die hohen Mieten haben. Das ist so obvious. Das gibt ja sogar der Bundesrat zu. Wahrscheinlich gezwungen, aber er gibt sogar zu, dass ein grosser Teil von diesen hohen Mietpreisen an der Zuwanderung liegt. Und ja, klar, du kannst jetzt ein Formular machen, aber Vermieter, bei aller Liebe, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Aus irgendeinem Grund haben die nämlich Eigentum und wissen, wie das Ganze läuft. Und wenn du ja die Mieten unter solche 10% erhöhst, dann geht das ja so ein bisschen. Kannst du das machen, kannst du das nicht anfechten, dann hast du immer noch das mit dem mietsüblichen Zins, dass du es auf das kannst erhöhen, die Mieten. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, zum Mieten erhöhen und das Formular ist so ein bisschen, ja, es ist einfach Bürokratie und löst wie das Problem nicht. Wie das wahre Problem wäre zu sagen, hey, wir haben zu wenig Wohnungen und zu viele Leute und nicht das Formular, aber wo wären wir in der Schweiz, wenn wir nicht würden sagen, Formular könnte unsere Probleme lösen.
Vor allem, es wäre hier, genau hier, finde ich, müsstest du ansetzen, dass es attraktiv ist zu bauen. Weil das ist es nicht. Du hast lange Bewilligungsprozesse, du hast Einklagen an GoGo. Naja, also ich glaube, da ist ja jetzt das Problem, also bei den Formularen. Kommen wir noch zu, für mich, ein bisschen einem spannenden Punkt. Und zwar hat es in meiner Heimat Abstimmungen gegeben über Airbnb. Und ich finde, das ist eine Regulierung, die haushoch angenommen worden ist, aber gar nicht so schlecht. Um was ist es gegangen? In der Gemeinde Wilterswil im Berner Oberland, wir sind sehr eine Tourismusregion, hat die Stimmbevölkerung die Lex Airbnb mit 83,5% Ja-Anteil angenommen. Man hat hier das Baureglement revidiert und sieht vor, dass Zweitwohnungen in Wilterswil mindestens 5 Nächte am Stück müssen vermietet werden und bei jedem Gebäude müssen mindestens 70% Erstwohnungen vorhanden sein. Hintergrund zu dem. Wir haben ein Riesenproblem mit Airbnb. Sehr viele Wohnungen werden vermietet. Und einerseits finde ich, ist das Eigentums- und Wirtschaftsfreiheit, die wir in der Bundesverfassung verankert haben und je länger, je mehr immer beschnitten werden. Aber es ist halt etwas, was die Bevölkerung drückt und wir haben wirklich ein Wohnungsproblem. Und ich finde zwar hier der erste Teil, dass du bis 5 Nächte das Ganze verbietest, schwierig, weil ich frage mich dann immer bei den Regulierungen, wie du das überprüfen? Was ist das Sanktionssystem und was büßest du denn her und die Rückwirkung? Was passiert mit all dem, was bis jetzt gemacht haben? Ich finde, wenn die Gemeinde präventiv schon kann sagen, mit Bewilligungen, das wollen wir oder das wollen wir nicht, wir haben den Bedarf oder wir haben ihn nicht, und du es prozentual deckeln, ist das wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Weil es ist tatsächlich ausführbar. Es gibt der Gemeinde wahrscheinlich ein bisschen weniger zu tun, als wenn du extra noch Polizei müsstest einstellen. Zum Beispiel sogenannte Airbnb-Polizei. Wir haben sowieso schon zu wenig Polizisten. Finde ich das, glaube ich, die sinnvollere Lösung. Vor allem, weil ja die Leute so deutlich haben gesagt haben, ja, wir wollen irgendeine Lösung. Und so Lösungen gibt es auch schon in der Gemeinde Matten. Dort habe ich vorher gewohnt. Das hat man auch sehr, sehr deutlich an der Gemeindeversammlung mit 248 Ja zu 42 Nein. Angenommen, der Kanton Luzern kennt es ja schon lange.
Ja, ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen die Vorreiter im Kanton Luzern. Ich glaube, die haben sich wirklich als Kanton auf die Fahne geschrieben, Airbnb ist unser Feind.
Ja, und ich finde im Kanton Luzern, oder das ist auf die Initiative von SP-Nationalrat David Roth gekommen, das finde ich zu krass, oder? Weil du kannst nicht einfach etwas per se verbieten, wo es irgendwie eine Nachfrage gibt. Ich glaube, bei uns ist halt die Frage, müssen wir es wieder attraktiv machen, in Hotels zu investieren, weil es kann ja auch ein Hinweis darauf sein, dass es zu wenig Bett hat. Oder auch, weil die Leute irgendwie, was ich nicht verstehen kann, weil ich gehe per se nicht ins Airbnb, weil es hat für mich irgendwie ein, ich traue dem ganz einfach nicht. Da bin ich vielleicht auch zu festpünzlich. Ja, aber das kann ja jeder selber entscheiden. Aber es pumpt irgendwo durch. Also, glaube ich, muss es ein Stück weit zulassen. Aber eben nicht so, dass die Leute keine Wohnungen mehr finden.
Also, am David Roth muss man jetzt auch sagen, er ist nicht so, dass er ja eingesehen würde und sagen, im Kanton Luzern hat es echt zu wenig Hotel, sondern er hat ja auch Forderungen eingereicht, dass man nur noch neue Hotels bauen darf, wenn eins abgerissen wird. Ja, er hat ja auch die Anzahl Reisegars begrenzen in der Stadt Luzern und Rollköfer verbieten, weil die so einen Lärm machen. Also er ist da wirklich sehr, sehr aktiv, wenn es um das Thema geht. Aber das mit dem Airbnb, einerseits bei mir die Alarmglocke, oder? Es ist wirklich so ein bisschen die Verbotskultur, oder? Von einer freien Wirtschaft, wo es ja irgendwo ja auch eine Nachfrage gibt. Ich sehe aber natürlich das Problem, und ich meine, das ist ja nicht nur in der Schweiz, du hast ja ganz viele europäische Städte, die ja mit dem zu kämpfen haben, dass man sagt, eben, der Wohnraum wird ja weggenommen für Airbnb-Wohnungen. Und es ist ja weit weg von dieser Idee früher von Airbnb, hey, du hast ein Zimmer oder du hast eine Wohnung und du willst die ein-, zweimal im Jahr, willst du die vermieten, genau. Private, ja, private. Oder so ein bisschen das, wirklich das Sharing, das ist ein bisschen weggekommen zu wirklich ja diesen Business-Apartments, wirklich ganze Komplex, wo du einfach draussen da nur noch die Schlüsselkästchen, weißt, hast, wo du kannst den Godi geben, um den Schlüssel zu deiner Wohnung zu holen. Es hat schon ein Ausmaß angenommen. Aber mein liberales Herz sagt, es ist der falsche Weg, um es zu regulieren. Nein! Es ist wirklich intuitiv, sagt es, nein, ich verstehe aber natürlich irgendwie das Problem der Leute. Ich sehe das in dem Sinn, aber dass man da als Politik keine bessere Lösung gefunden hat, beunruhigt mich ja schon. Und darum glaube ich auch, dass so Resultate rauskommen, auch irgendwo aus einer Not und Verzweiflung raus, dass man da das nicht angehen kann.
Ja, man hat dem Ganzen natürlich auch sehr lange zugeschaut und hat nichts gemacht. So lange, bis man wirklich die Leute verrückt hat gemacht. Und es ist ein Problem, wirklich ein grosses Problem bei unserer Region. Darum finde ich eigentlich, dass du das über Bewilligungsverfahren, das finde ich noch das Liberalste. Dass man schon dort abklemmen kann oder nicht und sich ein bisschen steuern kann, ein bisschen Anreize setzen oder nicht, finde ich das eigentlich gar nicht so schlechte Lösung. Weil es hat eine Lösung gebraucht, unbedingt. Und jetzt ist schon das da, was die Leute gefunden haben. Mit 83% finde ich das auch schon sehr deutlich. Also entsprechend hat die Politik einfach auch ein bisschen versagt, finde ich, früher Lösungen zu präsentieren.
Weißt du, was nicht mein Wunder? Wenn es eingeführt wird, wie sieht es in 2-3 Jahren aus? Oder weißt du, ja, was heisst das für die Gemeinde und den Tourismus? Weil die Anti-Touristen-Bewegung hat man ja in anderen europäischen Städten ja schon gesehen, dass das zu einem Bumerang geworden ist, dass natürlich wirklich zum Beispiel Barcelona, wo du ganz viele Jobs hast, die abhängig sind vom Tourismus. Und dann hat man ja Touristen wortwörtlich zum Beispiel mit Wasser bespritzt an Demonstrationen. Und wenn die natürlich nicht mehr kommen, oder, kommst du als Gemeinde, wo ja vom Tourismus abhängig ist, irgendwo in ein Problem. Und darum nimmt es mich Wunder, was ist so die Bilanz nach 2-3 Jahren in Bern? Weil weichen die jetzt einfach aus, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, hier bei Wilderswil muss man sagen, oder, das war ein Vorschlag von der Gemeinde, um zum Beispiel die SP-Initiative, die wirklich viel weiter gegangen wäre, zu verhindern. Und ich glaube, genau das sind die richtigen Lösungen, in dem, dass man Kompromiss findet, weil 30% jetzt in Wilderswil darf ja immer noch Airbnb sein. Und da, glaube ich, könnte es gar nicht so schlecht sein und will es vielleicht auch nicht so einschneiden. Weil eben der Tourismus braucht. Die Frage ist, was will man für einen Tourismus? Wie nachhaltig ist er und wie fest profitiert die Gemeinde tatsächlich? Oder? Weil zum Beispiel Lauterbrunnen, wo oftmals einfach Durchfahrtsverkehr hat und dann einfach Leute, die föteln, da profitiert niemand und die Infrastruktur leidet darunter, oder? Weil man sie braucht, weil sie mehr Abnutzung hat. Und das zahlt ja dann wieder die Bevölkerung und nicht die Touristen.
Wie der Punkt, den ich verstehe, oder, dass du wie praktisch keine Einnahmen hast von dem Tagestourismus, der nur kommt, Fotos machen, den sehe ich. Aber ich glaube, du hast doch eine Einnahme durch den Wochenendtourismus. Und die 5 Nächte finde ich darum so viel, oder? Dass du wirklich sagst, eigentlich wollen wir nur Tourismus, der langfristig ist, also so 5 Nächte, eben, dann gehst du auf eine Woche, haben und alles drunter weg. Und ich glaube, dort hast du natürlich ganz viel wirtschaftliches Potenzial, das ja wie verloren geht. Leute, die für ein Wochenende, verlängertes Wochenende wollen kommen und eben würden in ein Airbnb gehen, reduzierst du natürlich das Angebot. Und ich glaube, da hat man, auch wenn es ja schon eine Kompromisslösung war, man wäre mit 3 Nächten wäre man auch durchgekommen.
Ja, und darum habe ich ja eingangs gesagt, diesen Teil finde ich nicht besonders klug, weil ich auch finde, wie willst du das bitte überprüfen? Und ich glaube, es Nachfrage ist eben schon auch da für die Wochenende.
Ist ja schön bei euch.
Ja, voll. Und ich meine, es gibt sicher auch viele Schweizer, die das Wochenende einfach hierher kommen. Und das finde ich doch auch richtig. Auf jeden Fall, Gami, du hast dir zu dieser ganzen Regulierungsgeschichte Studien und Zahlen angeschaut. Was kannst du uns da dazu sagen?
Es ist spannend, für die, die es nicht kennen, es gibt so eine Regulierungsbefragung von der Uni Zürich, vom IPZ und die letzte ist tatsächlich aus dem 25 und sie ist mega spannend. Du hast eine relative Mehrheit, die sagt, sie wollen weder eine Schweiz, die vom Staat noch vom Markt bestimmt ist. Also es gibt, und dann gibt es die Gruppe vom Markt bestimmt und die vom Staat bestimmt, aber die relative Mehrheit ist weder noch. Das finde ich eigentlich noch irgendwie speziell, oder? Die Ambivalenz. Und die hat nämlich zugenommen über die Jahre. Und zwar seit der letzten Studie 2020 um 10 Prozentpunkte. Was man aber kann sagen, es sind weniger Personen, die sich auf den freien Markt verlassen wollen, als noch 2016. Aber es ist immer noch mehr als die Gruppe, die sich Staatseingriff wünschen. Also, ganz lost sind wir nicht. Und was man auch kann sagen, eine relative Mehrheit, die ist regulierungsskeptisch. Also die sagen, das Regulierungsausmaß, das ist in der Schweiz zu hoch. Sie nehmen das als zu hoch wahr. Aber der Anteil sinkt und der Anteil, der zunimmt, ist die, die halt nicht mehr mit dem Status quo einverstanden sind. Oder? Wo die Regulierungsdichte in dem Sinn nicht mehr stimmt, die sogar mehr Regulierung wollen. Und das ist wirklich so, man sieht, mehr Leute wollen Regulierungen und das sind, und jetzt hebt ich fest, vielleicht nicht so überraschend, aber es sind Frauen, Junge und Leute aus der Romandie.
Das ist aber eine lustige Mischung.
Das sind die, die mehr Regulierungen wollen. Männer, Alte und Personen aus der Deutschschweiz, die wollen weniger Regulierungen. Und dann sind wir ein bisschen beim Röstigraben in dem Ganzen drin, wenn es um die Frage geht. Aber das Spannende ist, ich glaube, das ist etwas, wo man sich ein bisschen zu Herzen muss führen. Was ist das Entscheidende, wenn man über Regulierungen abstimmt? Und es ist wirklich statistisch gesehen schön gemacht. Es geht vor allem um die Kosten. Du musst dir vorstellen, ich mache dir ein Beispiel aus dieser Studie. Sie haben Leute gefragt, zu einem Verbot zum Beispiel von fossilen Heizungen. Und wenn du die Leute fragst, ja oder nein, willst du, dass das verboten wird, dann hast du eine Mehrheit von 52%, die ja sagt. Wenn du aber in die Frage hineinnimmst, eine Kostenfolge, wenn du ihnen zum Beispiel sagst, Verbot von Ölheizungen, also fossilen Heizungen, wo zu einer Erhöhung der Wohnkosten um 10% führt, dann geht der Ja-Anteil von 52 auf 37% ab. Und das können Sie mit ganz vielen Abstimmungen in dieser Studie zeigen, dass wirklich das Entscheidende bei der Regulierung und Verbot ist die Kostenfolge, dass das eigentlich der stärkste Treiber so ein bisschen für das Ja und das Nein ist. Das finde ich wirklich noch spannend, dass wenn du dir musst überlegen, wie machst du einen Abstimmungskampf, dass du Vollgas einfach musst auf die Kostenfolge setzen.
Ist schon noch interessant, weil dann einerseits möchte man die Ölheizungen abschaffen, aber wenn es dann ums eigene Portemonnaie geht, oh nein, bin ich nicht mit von der Partei. Ist schon noch interessant, so ein bisschen die Ambivalenz, wie du eingangs hast gesagt, oder?
Das ist wirklich das, eben das Abstimmen mit dem Portemonnaie und die Studie zeigt eben da schönen Trend, dass das so ein bisschen der entscheidende Faktor ist, den du kannst drin haben kannst. Dann das andere. Wenn man über Regulierung redet, müssen wir ja auch fragen, wer soll regulieren. Und das haben sie gemacht. Und es ist so grundsätzlich um die Frage gegangen, wenn du, egal welcher Wirtschaftsbereich, wenn es Regulierungen braucht, wer ist am kompetentesten zum diesen Regulierungen? Und die Mehrheit findet, dass die Wirtschaft sich selber kann am besten regulieren. Also für mich ein gutes Zeichen, dass man der Wirtschaft zutraut, dass sie Probleme erkennen und sich dann selber regulieren können. Was mich noch mehr freut. Und das ist so Common Sense. Dankeschön. Verwaltung. 57% finden, dass die Verwaltung wenig oder gar nicht kompetent ist zum Regulieren. Immer noch zu wenig, aber ein gutes Zeichen. Deren traut man gar nicht. Und den Parteien am wenigsten. Die sind am wenigsten kompetent zum Regulieren. Also ein Zeichen dafür, dass man viel Glauben in die Selbstregulierung von der Wirtschaft hat, weder die Verwaltung noch die Politik ist Antwort. Finde ich noch spannend so aus dieser Studie heraus.
Enorm spannend, weil irgendwie zeigt sich ja, dass man sich Regulierung wünscht. Aber eigentlich Regulierung von den entsprechenden Kreisen, die es selber trifft. Und das finde ich eigentlich noch spannend, weil sonst haben wir immer ein bisschen das Gefühl, es schreien alle nach Staat, aber es stimmt irgendwie gar nicht. Und ja, die Verwaltung ist wirklich nicht die kompetenteste, sonst würden sie auch nicht so viele Leute brauchen, wenn sie mega kompetent wären.
Ja, dann würde man nicht Laubbläser regulieren.
Ja!
Nein, weil ich glaube ziemlich sicher, dass da... dass man da privat hätte eine Lösung finden können, wegen Lärmemissionen. Aber es war die Verwaltung im Schluss und die Parteien, die Linken, die das wollen. Aber ich finde, wir müssen über ein Thema diskutieren. Und zwar, woher kommt so der Drang, Sachen immer zu verbieten oder zu regulieren? Was hast du so ein bisschen dein Bauchgefühl? Rein jetzt aus dem Gefühl heraus. Wieso wacht man am Morgen auf und denkt, die hohen Laubbläser, denen gehe ich heute an den Kragen?
Ich glaube, es sind ein bisschen viel, einige Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, einerseits, du musst mehr regulieren, desto mehr Leute du bist. Und ich glaube, das ist hier wirklich ein guter Effekt, den man sieht, weil was ja tatsächlich wächst, je länger, je mehr wir werden, ist die Verwaltung und nicht die Privatwirtschaft. Weil einfach der Bedarf da ist, klare Regeln aufzustellen, oder? Weil es kommt halt schon ein bisschen darauf an, ob du eine vollgestopfte Autobahn hast oder kaum Autos drauf. Und das hat halt einfach einen Regelungsbedarf. Und ich glaube, etwas weiteres ist auch, was ich wirklich schade und erschreckend finde, und ich glaube, das ist ein bisschen seit Corona, dass man viel sensibler ist worden, zum Beispiel auf Lärm. Oder die Laubbläser. Klar ist jetzt das nichts Tolles am Samstag am Morgen. Aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Es gehört halt dazu. Sonst laufen wir alle irgendwie durch einen Wald und willst ja vielleicht nicht auf der Hauptstrasse. Oder? Und so ein bisschen die Einsicht für das andere geht je länger, je mehr verloren und man ist auch viel hässiger, finde ich. Warum hat man das Gefühl, oh, das müssen wir jetzt verbieten? Man ist weniger einsichtig für andere Meinungen und viel schneller wird gefordert, dieses verbieten und jenes verbieten. Und man hat vielleicht auch das Gefühl, man kommt selber zu kurz. Seitdem. Und es drückt für mich auch ein Stückchen Angst aus, selber nicht können zu profitieren. Darum verbieten wir es einfach gerade für alle. Und das finde ich sehr, sehr schlechte Zeichen auch für die Wirtschaft. Oder? Weil das ist die, die wir brauchen, das ist die Bund und nicht mehr Verwaltung oder mehr Verbot. Weil die kann dann schlussendlich nicht mehr handeln. Oder?
Ich bin ein bisschen in der Forschung schauen, so ein bisschen grundsätzlich. Wieso Leute überhaupt in dem Sinn für Regulierungen für Verbot sind. Und das eine ist, das finde ich relativ speziell, weil es widerspricht dieser Regulierungsstudie, ist ein Misstrauen gegenüber Selbstregulierung. Also wenn Leute das Gefühl haben, dass die Verantwortung in der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird, wo man irgendwo eine Pflicht hat, dann ist man für eine Regulierung. Stichwort Zucker, Stichwort Tabak, Stichwort Alkohol. Dass man dann sagt, okay, anscheinend haben wir das nicht im Griff und dementsprechend brauchen wir eine Regulierung. Das andere ist die Idee von der fairen Lösung. Also alle, blöd gesagt, sollen gleich eingeschränkt sein. Da sind wir bei Sozialismus, alle sollen gleich arm sein. Aber es ist so ein der Gedanke, dass sich unfair behandelt fühlen, dass man sagt, es sollen für alle Regeln gelten, dass bloß nicht da irgendjemand profitieren kann. Oder, und das finde ich relativ spannend, Verbot, die transportieren auch ein Werteverständnis. Also wenn wir das Gefühl haben, das gehört sich nicht, das ist ethisch nicht vertretbar, das passt nicht, dass das ein sehr, sehr starker Motivator ist, in dem Sinn, dass du dich für Verbot und Regulierungen aussprichst. Und das erscheint mir noch so ein bisschen als von allen die logischste Erklärung, weißt du, mit dem stärksten intrinsischen Motivator drin.
Das ist eigentlich schon noch interessant. Und jetzt glaube ich, wenn wir jetzt nochmal auf den Tourismus zurückkommen, oder bei uns in der Region, es hängen wirklich viel dran. Oder das Gewerbe hängt dran, Arbeitsplätze hängen dran, ganze Existenzen. Und trotzdem wird man verrückt, weil irgendetwas nicht ganz richtig läuft, man sich ein bisschen als Darsteller in der eigenen Heimat fühlt. Und das bestätigt ein bisschen die Richtung, oder? Man hat irgendwie das Gefühl, die Selbstregulierung funktioniert nicht mehr, oder? Von Nachhaltigkeit, mhm, von ein gewisses Mass haben. Und man fordert nachher Verbot und so weiter, was aber total kontraproduktiv ist, weil man vergisst, man lebt ja ein Stück weit davon. Es hängen viele Unternehmen dran, es hängen Familien dran und so weiter. Das bestätigt ein bisschen das. Und das ist, glaube ich, der Fehlschluss, den der Mensch manchmal macht. Wenn es nicht gut läuft, dann verbieten wir es halt.
Jetzt ist jetzt auch zum Beispiel bei mir aufgekommen, als ich die Sachen gelesen habe, Stichwort Tabak. Oder einerseits, du sagst so, ich rauche nicht, rauchen ist ungesund, aber all die Leute, die rauchen, oder? Dann will man eine Regulierung vom Staat haben. Dann kommst du mit, blöd gesagt, der Raucherpause. Oder? Es ist ja nicht fair, dass die rauchen, die dürfen die ganze Zeit rausgehen, zum Beispiel. Dann will man doch das, will man auch wieder das Rauchen regulieren. Und dann bist du auch bei den Werten, oder? Wenn du davon überzeugt bist, Rauchen gehört sich nicht, das ist ungesund, oder dann bist du über die Diskussion Rauchen am Bahnhof, Rauchen im Resti und all diese Sachen, bist du auch bei dem Werteverständnis, was du drin hast. Und dann siehst du schön, wie die Argumente ineinander reinspielen, dass Leute sich dann eben können für Verbot aussprechen. Aber spannender ist, sie gehen alle auf, es ist ein Verbot, das dich selber nicht betrifft.
Ja, weil zum Beispiel, das war lustig, ich war mal an einem Podium, an einem Gymnasium, und am Schluss, wo man so zusammengestanden ist im Apero, haben die jungen Leute wirklich grossmehrheitlich gesagt, wir möchten, dass Alkohol und Tabak verboten ist, weil es ist gesundheitsschädlich. Dann habe ich immer gefragt, ja, wer von euch raucht, wer von euch konsumiert Alkohol? Alle eher selbstverständlich, ja, ich. Sie denkt, ja, wenn ihr es ja gesundheitsschädlich findet, dann hört doch selber auf. Ja, nein, die anderen tun ja auch. Hä?
Also, du brauchst den Staat, dass du nicht rauchst.
Aber das ist ja auch ein bisschen das, oder? Man hat zunehmend Vertrauen in den Staat. Also so nehme ich das ein bisschen wahr in meinem Umfeld. Mehr Vertrauen in den Staat als in sich selber.
Ja, er ist die Antwort. Er ist die Antwort auf dein Fehlverhalten, soll er sein. Das finde ich. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Das ist fürchterlich. Stop it. Nein. Einerseits freut es mich. Wir haben jetzt über die Abstimmungen geredet, die es gegeben hat in der Gemeinde und man kann tönen, dass es doch da auch Vorreiter gibt. Aber gleichzeitig auch, dass wir sehen, dass Verbote eben gute Chancen haben in gewissen Gemeinden in dem Sinn. Und das, was ich so ein als Schlusswort vielleicht, man muss sich das immer, immer überlegen. In einer Demokratie, du kannst immer Nein sagen, aber nur einmal Ja, weil das Ja ist eine Einbahnstrasse. Es ist ganz schwierig, Sachen, die du angenommen hast, wieder aufzuheben. Sei es jetzt EID, ein Airbnb-Verbot, ein Rauchverbot irgendwo, Laubbläserverbot, also tut mir leid für die Laubbläserindustrie in Zürich. Es ist eine Einbahnstrasse und man kann immer Nein sagen, aber nur einmal Ja. Und ich hoffe ganz fest, dass all die Ja gesagt haben zum Laubbläserverbot, dass die vor der Tür stehen und denken, verdammte Scheiße, von wo kommt das hure Laub, wieso ist das nicht weg? Und nachher jemand sagt, wir haben keinen Laubbläser mehr. Das ist die Ode an den Laubbläser.
Wir könnten die Werbung schalten für Laubbläser. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt in so Diskussionen abdriften, mit diesen Worten zum Dienstag schließen wir den heutigen Podcast zum Thema Regulierung ab. Uns nimmt es aber ein Wunder, was ihr von diesen Abstimmungen haltet. Schreibt es uns in die Kommentare, entweder auf unserem Instagram-Kanal Nebelspalterinnen oder uns auf unseren privaten Kanal. Und wir sind nächste Woche am 6. Uhr am Morgen am Dienstag wieder für euch da.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.